Und da habe ich dann gemerkt, dass wir irgendwie anders mit diesem Thema umgehen. Ja, dass es uns eben nicht den Boden unter den Füßen weggerissen hat, sondern wir irgendwie eher hoffnungsvoll und vertrauensvoll und voller Zuversicht gesagt haben, ja, die wird auch ihren Weg gehen. So, ne? Der sieht vielleicht anders aus als das, was man sich mal vorgestellt hat, aber die wird den gehen. So. Und das ist so unser Grundgedanke dazu gewesen. Und das hat sie uns auch auf dieser Reise nochmal mehr gezeigt. Dieses Vertrauen, das wird schon gut werden.
Hopepunk ist ein Podcast über unsere Fähigkeit als Menschen, uns im Angesicht von Herausforderungen für die Hoffnung zu entscheiden. Hoffnung, nicht als blinder Optimismus, sondern als Kraft, um aktiv auf eine positive Zukunft hinzuarbeiten. Mein heutiger Gast ist Josephine Gauck, Autorin des Buches Mal gucken, welches im vergangenen Jahr bei Malik erschienen ist. Josephine, genannt Fine, wurde 1986 in Rostock geboren und war ein knappes Jahr alt, als ihre Eltern 1987 mit ihr aus der DDR ausreisten. Sie wuchs in Hamburg auf, studierte Medizin, heiratete und bekam 3 Kinder, 2 Söhne und 1 Tochter. Letztere kam mit einer degenerativen Sehbehinderung zur Welt, woraufhin Fine ihr Leben umstellte. Sie ließ sich zur Yoga- und Atemlehrerin, Notfallseelsorgerin und zum Kinder- und Jugendcoach ausbilden. Das Buch, das sie schrieb, handelt von einer Weltreise, auf die Fine mit ihrem Mann und den 3 Kindern aufbrachen, als die Kinder 5, 9 und 11 Jahre alt waren, um der Kleinen, wie sie schreibt, die Welt zu zeigen, bevor es vielleicht irgendwann nicht mehr geht. Heute möchte ich mit Fine darüber sprechen, wie sie zur Hoffnung steht und was die Erfahrungen der letzten Jahre sie mit Blick auf das Leben gelehrt haben. Mich interessiert aber auch, wie sie zum Thema Freiheit und Vertrauen steht. Denn nicht nur haben Fine und ihr Mann sich mit der Reise einen Traum verwirklicht, sondern in ihrem Buch beschreibt Fine auch, was es ihr zum Beispiel bedeutet hat, dass wildfremde Menschen ihr und ihrer Familie die Türen geöffnet haben, ihnen ihr Zuhause anvertraut haben, ohne sie zu kennen. Das ist eine Erfahrung, die ich selber auch immer wieder machen durfte, als ich im Ausland lebte, und mich interessiert Fines Blick darauf sehr. Und natürlich möchte ich mit Fine auch darüber sprechen, wie es ist, wieder zurück in Deutschland zu sein. Liebe Fine, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Danke für deine Zeit.
Danke, ich freue mich auch.
Wie stehst du zur Hoffnung?
Ich glaube, also für mich bedeutet Hoffnung das Gegenteil von Angst irgendwie. Ich habe das so für mich, glaube ich, so zurechtgelegt in meinem Kopf, dass ich sage, okay, wenn man keine Angst hat, hat man Hoffnung. Und ich bin total jemand, der auf dieses Hoffnungsding und Zuversicht und so anspringt. Also ich habe, als wir diese Diagnose bekamen, dass sie, am Anfang hieß es noch, dass sie komplett blind sei, als sie irgendwie ganz klein war. Und ich habe mir dann in Blindenschrift hier das Wort Vertrauen tätowieren lassen. Mhm. Und geht ja so ein bisschen in die gleiche Richtung. Vertrauen, Hoffnung, Zuversicht irgendwie, dass die Dinge gut werden und so sein sollen, wie sie sind. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein großer Teil in meinem Denken und Leben und in meinem Alltag.
Immer schon gewesen, oder?
Ja, ich war früher ein ziemlich pessimistischer Mensch.
Richtig?
Ja, echt. Also es war ein Prozess bei mir. Ich bin da nicht von Grund auf gewesen. Nee, ich habe das irgendwann entschieden, dass ich das ablegen muss.
Hoffnung als Entscheidung sozusagen.
Hoffnung als Entscheidung. Also vor allem, dass ich diesen Pessimismus ablegen muss und irgendwie positiver denken muss. Also,
wann war das bei dir?
Als meine Jungs da waren, also so als junge Mutter, glaube ich, irgendwann. Ich bin total gut im Schwarzmalen gewesen und so Horrorszenarien ausdenken und oh Gott, und wie schlimm wird alles und so. Also witzigerweise habe ich aber letztens, ich glaube, das war ich vielleicht nur so für mich innen drin. Ich glaube, nach außen bin ich gar nicht so gewesen. Ich habe letztens einen Lehrer von mir getroffen, mit dem ich Abitur gemacht habe, also ja sehr intensiv Unterricht hatte und der mich gut kannte. Und den habe ich jetzt wieder getroffen, also 20 Jahre später. Mhm. Und dann meinte der, ja, Fine, du warst ja schon immer so ein positiver Mensch und das mochte ich ja auch so an dir und das hat man ja immer gemerkt und da habe ich gedacht, wow, krass, so witzig, dass ich schon so rüberkam. Ich glaube, ich selbst habe mich damals nicht so empfunden, aber Schön, dass ich so rüberkomme. Und naja, vielleicht musste ich also das Innen nach dem Außen etwas anpassen. Und das war auf jeden Fall ein Prozess. Und aber jetzt bin ich ganz okay.
Ja, du bist ein sehr positiver Mensch, so viel man sich so kennenlernt.
Ich habe auch meine Momente, aber grundsätzlich, ja, doch, Zuversicht, Hoffnung mag ich.
Du hast dein Buch, Zitat vorangestellt, und zwar von deinem Großvater, dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck, der einen Brief an seine Enkelin.
Genau, es ist also, der Brief ist relativ lang und dieses Zitat, das entstammt, also es ist ein Teil aus diesem Brief, genau. Er hat mir den geschrieben, als ich, das war so eine Reihe, Prominente schreiben ihren Enkeln. Das ist ein Buch, was man eben auch, kann man kaufen. Und da ist das drin und ich war 15, ne? Das ist ganz interessant eigentlich, ja. Genau, und das, ja, kannst du gerne vorlesen. Ich habe das auch auf meinem Schreibtisch stehen. Ich gucke da oft drauf.
Ist auch ein schönes Zitat, das da lautet. Wir können Angst nicht aus der Welt vertreiben, aber Gott und Menschen sei Dank, sie bleibt nicht unsere Herrin. Weit wird das Land, wenn Menschen das glauben und ruhig unser ängstliches Herz.
Tja, ich liebe das. Also deswegen meine ich auch, für mich ist Hoffnung so dieses Gegenteil von Angst. Und wenn ich an Angst denke, denke ich hier an dieses Zitat. Und ich mag dieses Bild von diesem Wald wird das Land und ruhig unser Herz. Das ist irgendwie so ein schönes Bild, ja. Also das habe ich, wie gesagt, es steht da auf meinem Schreibtisch und ich gucke da immer gerne drauf.
Das kann ich verstehen.
Mein Großvater übrigens hat vor gar nichts Angst. Wenn wir schon mal bei dem Thema sind. Wirklich nicht.
Hat er nie oder was?
Nee, ich glaube nicht.
Er hat das Land ja auch sehr geprägt. Ja. Also. Denn es ist eigentlich eine Frage, die wollte ich dir viel, viel später stellen, aber du hast, als du geheiratet hast, deinen Namen abgelegt.
Ja.
Du hieß dann ganz lange den größten Teil deines Lebens eben nicht Gauck.
Richtig.
Und jetzt heißt du es wieder.
Ja.
Was macht das mit dir?
Das hatte viel mit Identität für mich zu tun. Also auf der einen Seite ist es mir gar nicht wichtig, auf der anderen Seite ganz toll wichtig. Es ist irgendwie so interessant. Also ich habe damals, als ich meinen Namen, wir waren die ersten im Freundeskreis, die irgendwie geheiratet haben. Es war noch was ganz Besonderes und so auch das Standesamt, das war eskalierte total. ja, ich meine, da war ich dann 23, ja, also genau, und es war für mich aber vollkommen selbstverständlich, ich lege meinen Namen ab. Es war für mich auch irgendwie was Cooles, irgendwie dann einen anderen Namen zu tragen und so. Es war also, ne, so, ja, irgendwie so dieses Eheding und so jung dann irgendwie einen anderen Namen haben und so. Es war für mich also vollkommen selbstverständlich, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. Und jetzt, nachdem wir uns also getrennt haben, war für mich aber auch vollkommen klar, dass ich meinen Namen wieder annehmen würde, so meinen alten. Und ich habe darüber auch was geschrieben, das ist so ein bisschen so dieses, es ist sowas wie zurückkommen irgendwie zu seinem alten Zuhause und es ist irgendwie alles noch gleich und das ist, man wird wieder so aufgenommen, aber es hat sich trotzdem was verändert, weil man war ja eine Zeit lang weg und so ein Gefühl von nach Hause kommen war das irgendwie, so ein bisschen diesen Namen wieder zu haben, aber gleichzeitig auch total für mich so die eigene Identität irgendwie wieder zurückzukriegen, weil ich habe eine Ehe geführt, die obwohl ich währenddessen auch studiert habe und die gleichzeitig und die Kinder hatte und so, also das war jetzt nicht so ganz traditionell, aber den Rest war irgendwie, die Rollenverteilung war sonst sehr traditionell. Also mein Mann hat wahnsinnig viel gearbeitet, war viel weg. Ich habe mich um die Kinder gekümmert, habe dann nebenbei studiert. Aber, und das war so ein bisschen so, ich hatte da so ein bisschen meine Identität verloren und war so sehr, brauchte das irgendwie wieder. Und das hat eben mit dem Namen dann irgendwie ganz viel für mich zu tun gehabt. Abgesehen davon finde ich es auch komisch, irgendwie den Namen jetzt von der Familie meines Mannes weiterzutragen, wenn ich doch mit dem gar nicht mehr bin. Also das ist für mich ein ganz, das kann ich ehrlich gesagt kaum nachvollziehen, dass Leute das machen. Ich verstehe dieses Ding von wegen, ja, dann heißt man anders als die Kinder. Aber das finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht so schlimm, weil ich habe 1000 mehr Verbindungen zu meinen Kindern als diesen Namen. Das nehmen die mir auch überhaupt nicht übel oder finden das komisch. Ich habe das ganz selbstverständlich so gesagt, so nee, ich heiße jetzt ja wieder Gauck. Und ich hätte das komisch gefunden, den Namen meines Mannes weiterzutragen. Hm. Ja.
Du bist dann ja offensichtlich auf mehr als nur eine Weise wieder zurück in die Heimat, also zurück zu dir gekommen, nach Hause gekommen.
Ja, zurück. Ja, habe ich, ne? Aber es war auf jeden Fall ganz viel Entwicklung zwischendrin. Also,
ja, sowieso.
Das ist auf jeden Fall, für mich war das irgendwie so ein bisschen, war das vergleichbar mit nach Hause kommen und sieht noch alles so aus wie vorher, aber
Aber ist doch alles
anders. Ist doch alles anders. Ja, so wie wenn man ja irgendwann so in so Orte aus der Kindheit zurückkehrt und die Sachen plötzlich so klein alle aussehen, weißt du, obwohl sie noch genau gleich sind, so ein bisschen so.
Du hast ja dieses Buch geschrieben über eine Weltreise, die ihr unternommen habt. Und was hat diese Reise mit dir gemacht? Was hat denn dir den Wunsch reifen lassen, ein Buch darüber zu schreiben?
Oh. ich habe schon immer geschrieben für mich. Das ist so ein bisschen meine Coping-Strategie mit bestimmten Dingen gewesen. Und habe aber nie irgendwie daran gedacht, das irgendwie zu veröffentlichen oder so. Und ich habe aber eben dementsprechend auch Tagebuch geführt auf der Reise. So, habe Notizen gemacht und mir Sachen aufgeschrieben. Und ja, ich war ja nach unserer Reise so ein bisschen oder schon vorher an so einem Wendepunkt. Ich hatte ja, nachdem unsere Tochter geboren war und dauerte sehr lange, bis wir diese Diagnose hatten.
Ich würde sagen, die Tochter wurde, ja, im Buch wird sie Pauli genannt, wurde 2017 geboren.
Genau. Und dann dauerte das eine Zeit lang, bis wir diese Diagnose hatten. Also es war relativ schnell klar, dass sie was hat. Mhm. Aber was genau, war halt nicht klar. Und es dauerte, glaube ich, irgendwie 1,5 Jahre, bis wir dann genau wussten, was es ist. Und ich habe dann so ein bisschen den Reality-Check gemacht und gesagt, okay, werde ich hier meinem Studium gerecht und den Kindern und Familie und so. Und habe dann für mich entschieden, möchte ich hier nicht.
Du hast zum Zeitpunkt noch studiert.
Ja, genau. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch Medizin studiert und habe dann gesagt, dass ich das abbreche ohne Abschluss, weil ich einfach weder dem einen noch dem anderen gerecht geworden bin.
So eine Diagnose nicht zu haben und zu wissen, da ist eine unspezifische Symptomatik. Mhm. Wie war das für dich?
Damals tatsächlich anstrengend. Also ich habe damals einen Blog geschrieben darüber, weil ganz viele Menschen in unserer Umgebung hatten ja plötzlich so Berührungsängste und wollten nicht nachfragen und wussten nicht, kann man nachfragen, wie ist es denn jetzt? Sie wussten, irgendwas ist, aber keiner wusste so genau. Und ich hatte überhaupt kein Problem, darüber zu sprechen oder wie es uns geht oder so. Aber das war irgendwie schwierig für einige Menschen. Und dann habe ich mich entschieden, so einen Blog zu schreiben, um die Leute auf dem Laufenden zu halten und auch so ein bisschen meine Gefühle dazu aufzuschreiben und zu teilen.
Und vielleicht auch, um sie nicht tausendmal dazu
zu sehen. Ja, so, genau. Aber das war, also wie gesagt, es war eigentlich eher so, um diese Berührungsängste so ein bisschen zu überbrücken. Und da habe ich auch davon geschrieben, dass wir das, dann hatten wir so, ich weiß es, oh Gott, ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Wir mussten auf irgendwelche Ergebnisse warten und Blut und Genetik und was weiß ich. Und es dauerte monatelang und so. Und das hat mich irgendwie sehr beschäftigt. Und im Nachhinein, ja, hätte es nicht sein müssen. Also denke ich auch jetzt, es ändert sich nichts. Eigentlich ändert sich nichts, ne? Aber und einige Leute brauchen das ja auch nicht, dem Kind einen Namen zu geben. Ja, einige Leute sind ja, sie wollen es gar nicht genau wissen, was es ist oder so. Es ist halt das, was es ist.
Aber vielleicht nochmal für die Hörerin, wie war denn das? Also eure Tochter kam auf die Welt.
Ja, genau. Dann hat die gibt ja dieses Neugeborenen-Schielen, was viele Kinder haben, und die Augen kullern so ein bisschen in der Gegend rum, und das hörte bei ihr aber nicht auf. Und sie guckte uns nicht an und hat immer so zum stärksten Lichtreiz eigentlich geschaut mit den Augen und hat eher auf Hörreiz reagiert. Und dieses auf den stärksten Lichtreiz zu schauen, das nennt sich Lichthunger, habe ich dann festgestellt, weil wir dann bei der, U4 oder so waren, und dann habe ich meiner Kinderärztin gesagt, so am Ende dieser ganzen Untersuchung, also können Sie sich bitte mal die Augen angucken, irgendwie habe ich das Gefühl, die guckt uns nicht an und so, das war bei der Kinderärztin bis dato auch nicht so richtig aufgefallen. Und dann machte sie ihre Augentests und sagte so, wurde immer leiser und sagte dann irgendwann, naja, also nee, da müssten Sie jetzt mal direkt nebenan zum Augenarzt gehen, der wirklich Tür an Tür ist dort. Da sind wir dann direkt hin, und der hat dann gesagt, ja, also nee, da müssten Sie mal direkt weiter ins UKI gehen, weil da kann ich jetzt auch nicht weiterhelfen. So. Und dann hieß es im UKI, also in der Uniklinik hier, dass es, sie hatte so ein Nystagmus, das ist so ein ganz schnelles Wackeln der Augen, und das kann alles Mögliche bedeuten. So, also erstmal hieß es, sie sieht auf jeden Fall kaum was, also unter 2% war damals noch die Ansage, sie galt damals wirklich als blind. Und dann hatte sie diesen Nystagmus, und der kann halt alles bedeuten. Also das ist ein Symptom, das kann auch ein Gehirntumor sein oder ein anderes Syndrom oder sowas. Und dass das, ne, diese Unsicherheit, das war natürlich schon krass. Also zu denken, oh, vielleicht hat mein Kind was, woran es sterben könnte, womit es ständig operiert werden muss, was weiß ich. Das sind so Ängste, finde ich, die waren schon krass. Und dann war sie aber im MRT und wurden diese ganzen Untersuchungen gemacht, es wurde alles ausgeschlossen, und es hieß dann halt, sie ist nur blind. Und das beschreibe ich ja auch in dem Buch, dieser Satz, sie ist nur blind, der ist halt wirklich uns mit einer Erleichterung über die Lippen gegangen, von der man ja nie gedacht hätte, dass man so einen Satz mal so sagen würde. Ne? Also in anderem Kontext würde das den Eltern irgendwie den Boden unter den Füßen wegreißen. Und für uns war dieser Satz eigentlich eine Erleichterung, weil so viel Schlimmeres im Raum stand. Und daraufhin habe ich gedacht, ja gut, damit wird man dann wohl leben können. So. Und ja, das war dann auch so, das hat dann trotzdem noch gedauert, bis wir genau wussten, was sie hatte, weil sie eine Netzhauterkrankung hat, die irgendwie sehr, sehr selten ist. Und um darin zurückzukommen, ich habe dann also mein Medizinstudium abgebrochen und gesagt, nee, sie musste dann Inklusionskindergartenplatz und was weiß ich bekommen. Und das war alles irgendwie sehr umfangreich und ich habe mich damit nicht mehr so wohl gefühlt, da das Studium so weiterzumachen, weil das ja nun mal auch viel Zeit kostet.
Es erfordert ja auch Kapazität.
Und dann kam die Pandemie und die Pandemie hat dazu geführt, dass wir sowieso einmal kurz ein bisschen in Frage gestellt haben, wie wir denn so leben und was wir so mit dem Leben machen und wie wir wo leben wollen und ob wir dann schon alles gesehen haben, was wir wollten, weil wir da in unserer Bubble im Hamburger Vorort ja schon oder irgendwie gesagt haben, so das ist jetzt einfach immer so weiter. Also irgendwie hatten wir noch so den Drang, dass nochmal was anderes passiert. Und dazu trug auf jeden Fall auch diese Diagnose irgendwie bei, weil du dadurch natürlich nochmal so ein bisschen in Frage stellst, was ist wichtig im Leben und was nicht und sowas. Ne? Und dann hatten wir damals gesagt, als es dann hieß, okay, sie ist doch nicht nur ganz blind, sondern sie sieht noch ein bisschen was. Aber es wird sie möglicherweise irgendwann verlieren, diesen Sehrest. Dann haben wir erstmal so hingesprungen, eigentlich müssten wir ja die Welt zeigen, eigentlich müssten wir eine Weltreise machen. Und das war aber so dahingesagt. Aber dann kam die Pandemie und sie wurde älter und wir haben unser ganzes Leben in Frage gestellt und haben irgendwie auch hier die Systeme, das Schulsystem und so weiter, waren irgendwie sehr unzufrieden und haben dann irgendwann gesagt, so nee, jetzt steht die Welt eh gerade Kopf. Wir waren dann zweimal in der Pandemiezeit irgendwie auf Teneriffa ein paar Wochen und haben da Homeschool und Homeoffice gemacht und haben gemerkt, wie gut es uns tut, mal rauszukommen. Und haben dann gesagt, nee, dann vielleicht ist es dann jetzt doch der Zeitpunkt, um das dann wirklich zu machen. Und dann war ihre Diagnose und diese Tatsache, dass sie möglicherweise irgendwann komplett erblindet, war dann wirklich so dieser Schubs, irgendwie all in zu gehen und zu sagen, nee, das machen wir jetzt. Wir machen das jetzt einfach. So. Zwar 5 und wird vielleicht davon nicht alles erinnern im Detail, aber es wird trotzdem was machen mit ihr und mit uns. Und genau, so ist das gekommen.
Als ihr dann unterwegs wart, habt ihr eure Kinder dann alle aus der Schule genommen, richtig? Eigentlich? Oder waren die dort im ersten Jahr, als ihr auf Weltreise wart, dann auch noch irgendwie beschult?
Wenn man seine Kinder, wenn man sowas mit seinen Kindern machen möchte, dann sollte man überlegen, ob man das macht, bevor die Kinder in die Schule gehen. Auf jeden Fall, das ist immer einfacher. Und ansonsten kann ich da immer nur sagen, jedes Bundesland hat andere Regeln, jede Schule teilweise, du solltest erstens immer das Gespräch suchen mit den Schulleitungen, die können schon immer viel machen.
Na, ist klar. Hattest du Angst vor dieser Reise?
Ja, also was heißt Angst? Es haben mir während der Vorbereitungszeit, die ja fast ein Jahr lang war, die Leute ganz viel gesagt, ach, ihr seid so mutig, dass ihr das macht. Und ich habe mir gedacht, hä, wieso? Ich habe das gar nicht so verstanden. Ich habe das gar nicht so als mutig erachtet, was wir da machen irgendwie. Da bin ich, glaube ich, ein Stück weit, ja, irgendwie nicht so sorgenvoll gewesen. Aber dann, wenn man dann irgendwie so abends im Bett liegt und nicht schlafen kann, dann kommen die ja hoch, diese Ängste und Sorgen. Und dann denkt man schon so, oh Gott, was machen wir eigentlich so, ne? Da, die Gedanken waren da und das gab's. Aber auch das, ich hatte das schon vor Teneriffa irgendwie damals in der Pandemie, habe gedacht, oh Gott, kann man das machen, soll man das machen und so. Und ich habe das so Stück für Stück abgelegt. Und ich glaube, wenn man erstmal diesen Schritt gegangen ist, zu sagen, man macht das jetzt, dann fallen so lauter Hemmungen. Also ich glaube, dann wird es einfacher. Wenn man diesen ersten schweren Schritt gegangen ist, zu sagen, wir machen das jetzt und das wirklich macht und nicht einfach nur nee, sondern sich wirklich um die ersten Schritte kümmert und das offiziell macht, dann wird es immer einfacher. Das ist so. Und aber klar, ich habe überlegt, machen wir das, weil wir irgendwie Selbstverwirklichungsgründen und nur wie an uns Erwachsene denken und so und habe das dann natürlich auch gedacht, ist das für die Kinder gut, ist das nicht gut, aber irgendwie, ja, solche Momente gab es, aber jetzt nicht besonders viel, also.
Das war eine bewusste Entscheidung?
Ja, also ich habe gedacht, hier verändert sich sowieso so wenig in der ganzen Zeit, wenn man mal einmal ein Jahr weg ist, ist immer noch alles beim Alten, wenn man zurückkommt, also was verpassen wir hier schon groß und was Also das, ich finde das ein, habe gedacht, das war ein sehr, sehr großer Mehrwert auch für die Kinder, diese Erfahrung zu machen irgendwie mal. Wir hatten ja dann auch wirklich vor, nicht, oder haben wir ja auch gemacht, nicht nur einfach in der Gegend rumzureisen und uns irgendwelche Sehenswürdigkeiten anzugucken, sondern wir haben ja auf Farm gearbeitet und Haus- und Pet-Sits gemacht und so und sind ganz viel mit den Leuten in Kontakt gekommen. Das sind ja alles Erfahrungen, die was mit einem machen und die auch die Kinder total weiterbringen. So.
Ja, das hast du beschrieben in dem Buch und das fand ich total beeindruckend, dass ihr durch eure Haussitz und Petsitz dann immer wieder so in fremde Leben eingetaucht seid.
Ja.
Also die haben ja euch die Häuser geöffnet und haben euch wirklich teilhaben lassen an ihrem Leben, ja, mit einer Gastfreundschaft,
ja,
die dir, wie du sagst, neu war.
Ja, total. Also ich, wir haben das, wir haben aus budgettechnischen Gründen gemacht, dass wir einfach gesagt haben, wir machen hier und da mal so Farmaufenthalte, da wohnst du dann dort auf den Farmen und arbeitest dort und kriegst zu essen und ja, das ist eben dieser Austausch, ja, Arbeit gegen Essen und Schlafplatz so. Und auch die Haus- und Petsits, was es in Amerika, Kanada und so weiter ganz viel gibt so. Dass du einfach auf Haustüre und Häuser aufpasst, während die Leute im Urlaub sind. Und das war für mich, ich als Deutsche, die ja immer, ja, irgendwie, glaube ich, anders auf solche Sachen gucken, war das für mich total faszinierend, dass diese Leute so ohne weiteres uns da in ihre Häuser gelassen haben. Ja, also ich bin ja nur aufgewachsen in einer Familie, die sehr viel damit zu tun hatte, dass man eher skeptisch gegenüber anderen Leuten sein muss, aus Gründen. Und ich bin ja in dieser Zeit gar nicht mehr aufgewachsen, sondern ich bin in Hamburg aufgewachsen.
Du meinst
die DDR und genau. Und ne, also dass meine Eltern irgendwie, ne, man wusste nicht, wie man vertrauen kann, wer einen bespitzelt, wer nicht. Solche Dinge, ne, das sind ja Dinge, mit denen meine Familie zu tun hatte und die sozusagen ja irgendwie so ein bisschen in meiner DNA wahrscheinlich drin sind, ohne dass ich es selbst am eigenen Leib so erlebt habe. Ne? Ist aber nun mal einfach Thema unserer Familie. Und vielleicht, oder ich habe das zwischendurch gedacht in diesen Momenten, wo diese Menschen uns nach einer halben Stunde, die sie uns kannten, ihre Häuser komplett überlassen hatten mit allen persönlichen Gegenständen und allem Hab und Gut, was sie besitzen, habe ich gedacht, es heilt irgendwie einen Teil in mir, der gar nicht wusste, dass er geheilt werden muss, ja. So hat sich das so ein bisschen angefühlt und das war ein tolles Gefühl und hat irgendwie so ganz viel mit Nächstenliebe und sowas zu tun und Menschlichkeit und irgendwie, ja, das war richtig schön.
Hat dich das verändert?
Ja, also auf jeden Fall in Bezug auf, wie man Menschen gegenübertritt und das Gute in den Menschen zu sehen und ja, also ich war auch schnell darin, Leute vorzuverurteilen, nur auf ihrem, ne, auf den ersten Blick oder sowas oder Schubladen denken und so. Und das ist schon was das verändert hat. Ich habe das auch gehabt auf der einen Farm, wo wir waren, ja, wo wir geholfen haben. Die hatten 7 Kinder und wir haben da im Wohnzimmer gewohnt in der Erntezeit und wochenlang. Und da habe ich auch am Anfang gedacht, das war so unser erster Farmaufenthalt und das war so unfassbar dreckig in diesem Haus und war wirklich also ein Chaos und überhaupt und ich habe am Anfang gedacht, Gott, wie soll das hier bloß werden, wie soll ich hier irgendwo schlafen und oh nee, schrecklich und so und habe dann aber, dann war unser Zimmer aber total schön und die haben sich ganz viel Mühe gegeben und am Ende ist es irgendwie Erntezeit gewesen und alle haben zu tun die ganze Zeit und es gibt einfach wichtigere Dinge, als jeden Tag die Küche 5-mal sauber zu machen, weil es sowieso ständig wieder dreckig wird und es war so, ja, irgendwie so diese andere Perspektive auf das Leben, ja, was sind jetzt hier eigentlich die Prioritäten, ist es, dass die Lampen im Fenster irgendwie zueinander passen oder ist es irgendwie dass alle was zu essen haben und irgendwie glücklich sind. So, ne? Und das war toll, da reintauchen zu können in diese Leben der anderen Leute. Und man muss ja nicht alles gut finden, aber das hilft ja auch mal für sich selber rauszufinden, was passt davon in mein Leben, was kann ich davon in meinem Leben integrieren und was vielleicht auch nicht so. Total Klarheit geschafft. Ne? Also das fand ich toll, dass wir das so machen konnten, über einmal reinzutauchen und das mitzunehmen, was man wollte. Wir hatten das zum Beispiel auch in Neuseeland, da haben wir auf so einer Selbstversorgerfarm, waren wir bei Leuten und haben da auf so 20 Ziegen aufgepasst und Hühner und was weiß ich. Die sind dann auch in Urlaub gefahren und haben uns allein gelassen mit den Ziegen. Und das war zum Beispiel immer sowas so mit Kleinkindern in Hamburg. Wir haben ganz oft gedacht, oh, sollten wir vielleicht aufs Land ziehen? Sollten wir vielleicht so selbstversorgermäßig sein und so. Ne? Es war immer so, wäre das vielleicht was für uns? Und dann waren wir da in Neuseeland und waren 3 Wochen für diese 20 Ziegen verantwortlich. Konnten hinterher sagen, nein, das ist nicht das, was wir brauchen. Das ist nicht das. Das ist so been there, done that, danke. Also, das abgehakt brauche ich nicht. So. Und das ist ja total cool, dass man das einfach ausprobieren konnte. Stell dir mal vor, man kauft einfach so einen Hof und wohnt plötzlich und merkt nach 3 Wochen, ist nichts, so, weißt du? Also du bist ja so abhängig, wenn du so viele Viecher hast, um die du dich kümmern musst. Die müssen ja jeden Morgen gemolken werden und so. Da kannst du nicht mal eben Wochenende wegfahren oder so, ne? Das fand ich total gut, dass wir das so ausprobieren können. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch, wir haben ein Haus-Sit gehabt in San Diego in so einem unfassbaren Luxushaus mit Pool und Außen-Barbecue-Küche und also wirklich der amerikanische Traum mit Home-Kino und Fitnessstudio und so.
Fake-Rasen.
Alles Fake-Rasen, alles dabei. Und auch das war schön, da mal einzutauchen. Und es war ganz witzig zu beobachten, wie schnell man sich an sowas gewöhnt. Also, weißt du, am Anfang schimpfst du noch so darüber, oh, hier die Amis und überall mit ihrem Müll und achten sich darauf und diese ganzen Snacks und alles. Und plötzlich bist du in diesem Leben und es ist vollkommen normal, dass du mit den Hunden spazieren gehst und dir mal eben bei Starbucks irgendwie so ein komplett überteuertes, überzuckertes Getränk kaufst, um diese 3 Blocks zu gehen mit dem Hund und danach irgendwie in dieses Fitnessstudio gehst, in deinem eigenen Haus und dann in den Pool und so. Es geht so schnell, dass man sich an sowas gewöhnt. Das war faszinierend. Also vielleicht war dieser Aufenthalt für die Kinder nicht so gut, weil sie da bis heute noch drüber sprechen. Natürlich, wann können wir mal wieder in so einem Haus wohnen?
Ja, im stärksten Fall. Also am witzigsten fand ich in dem Buch, also es gibt wirklich sehr viele gute und witzige und schöne Stellen da drin, aber hängen geblieben ist mir tatsächlich, dass es in dem Haus einen kleinen Hund gab,
ja,
der noch grün war, weil er zu Halloween als Grinch verkleidet wurde. Und der einzige Quadratmeter echten Rasens, der eingezäunt, damit die Hunde selbstständig rausgehen konnten und ihr Geschäft machen konnten. Und der wurde wiederum jede Woche einmal ausgetauscht.
Ja, genau. Ja. Es gab in diesem Garten, also San Diego ist ja wirklich kaum Niederschlag, sondern nur Sonne. Das heißt, die hatten da alle einfach Kunstrasen in ihren Gärten. Und dann gab es diese Hundeklappe für die Hunde in den Vorgarten, der eingezäunt war. Und da lag 1 Quadratmeter echt Rasen. Und da haben sie dann drauf gepiescht und sonst noch was gemacht. Und dann kam einmal in der Woche irgendwie so ein kleines Lastwagenauto, nahm diesen alten Rasen mit und packte einen 9 Quadratmeter dahin. Das war grotesk, aber irgendwie, ja, Amerika.
Ja, wir haben da ja auch als Familie gelebt, lustigerweise auch als 3 Kinder. Unsere Eltern sind damals mit uns ausgewandert und wir waren damals ungefähr genauso alt wie deine Kinder, die du in diesem Buch beschreibst. Deshalb war das für mich, als ich dieses Buch gelesen habe, so ein bisschen so ein Trip down Memory Lane und ähnliche Geschichten gibt es natürlich auch. Also ich meine in der 90er-Version, da hatten wir jetzt nicht den Fake-Rasen mit dem Quadratmeter. Aber ähnliche Erfahrungen waren es irgendwie dennoch. Aber du schreibst auch über einen Aufenthalt, den ihr dann gehabt habt in Mendocino. In Kalifornien ist das, richtig?
Ja.
Und direkt am Meer, aber sehr, sehr nebelig teilweise, kann es sein.
Ja.
Du schreibst, Mendocino war ein wesentlicher Bestandteil meiner eigenen Reise zu mir selbst. Nicht der als Familie, nicht der als Paar, sondern meiner, nur meiner. Warum?
Also, wenn man so eine Weltreise macht oder so ein Sabbatjahr, es war ja wirklich auch ein Sabbatjahr, wir haben beide nicht gearbeitet, hast du ja wahnsinnig viel Zeit. Und das ist ja was du auch möchtest. Also du denkst ja im Alltag oft so, oh, mehr Zeit dies, mehr Zeit das. Aber wir hatten wirklich sehr, sehr viel Zeit dann mit den Kindern und gerade in Mendocino, das war so ein Haus und Petsit, wo wir nicht viel zu tun hatten. Dieser Hund, der da war, der musste irgendwie 2-mal am Tag irgendwie spazieren gehen und das war's. Und ansonsten gab es in Mendocino auch nicht so wahnsinnig viel zu tun. Also wenig Ablenkung so, auch für die Kinder und auch als Bespaßung und was man da so machen konnte. Und wir mussten uns so ein bisschen unsere eigene Struktur schaffen, was ja auch ja ein Wunsch war von uns, dass man mal, ne, nicht von außen immer nur bestimmt wird im Alltag, sondern eben selber sich mal Gedanken macht. Aber das ist eben auch Teil dieser Erfahrung, die für uns ganz wichtig war, weil dann bist du in dieser Situation und dann musst du auch erstmal damit klarkommen. So. Und diese Menge an Zeit und Raum, die man dann hat, muss man eben dann auch selber füllen. Und ich glaube, dass diese Phase dazu geführt hat, dass ganz viele Dinge an die Oberfläche gekommen sind, die vorher immer weggedrückt wurden im Alltag, so für die man keine Zeit hatte, darüber nachzudenken, die keine Zeit hatten, angeguckt zu werden. So, sag immer, das ist so ein bisschen wie so ein Katalysator gewesen, auch diese Reise, weil das dazu geführt hat, dass Dinge eben hochgekommen sind, mit denen man sich hätte mal beschäftigen müssen und es aber irgendwie nie so richtig getan hat. Und das sind so persönliche Dinge, die eben mit mir selber auch zu tun haben und mit Entwicklung und mit, ja, auch diesen ganzen Fragen, wie will ich leben, wer bin ich, Identität und so weiter. Und genau, da bin ich in so eine kleine Sinnkrise gekommen, dort in Mendocino. Und das war aber notwendig, auch wenn das weh tat. Also es ist ja oft so, dass es auch ein bisschen wehtun muss, bevor man dann sich weiterentwickelt. Aber ja, deswegen gehörte das für mich total dazu, zu diesem Prozess.
Den Teil fand ich insofern auch ganz spannend, weil ihr seid in Mendocino, wunderschöne Gegend, auch ein schönes Haus, verrückter Hund. Ja. Wieder in einem von diesen Häusern. Ich glaube, das Haus, in dem du schreibst, dass da etwas von dir in dir geheilt wird, ja, von dem du nicht wusstest, dass es Heilung braucht. Ja. Die Leute lassen euch in ihr Haus. Mhm. Du stehst da plötzlich vor dem Bücherregal, nachdem du sie 20 Minuten kennengelernt hast und weißt so.
Okay. Die ganzen Hochzeitsfotos von denen und so. Es ist
ja genau, toll. Du denkst darüber nach, wie war das wohl mit Kindern, die sind alle weggezogen und so. Und du bist direkt am Meer, du kannst es hören, aber du kannst es nicht sehen. Ja. Und da kommt so eine leichte Beklemmung drüber, finde ich.
Ja.
Und wenn man über das, was Pauli, was deine Tochter hat, die kann sehen, aber sie kann halt nicht besonders weit sehen.
Mhm.
Inwieweit war das so eine, also spinne ich da gerade, oder?
Ja, schon. Also ich glaube eher, ich glaube, der Ort hat tatsächlich mehr was mit mir gemacht, so in Bezug auf genau das, was du sagst, so, ne? Dieses Beklemmungsgefühl, ja, du kommst in so ein Haus, ja, und hast diese Leute, wie gesagt, irgendwie eine halbe Stunde kennengelernt und bist in diesem Haus und das ist wirklich, also es waren Rentner und die haben zwei erwachsene Söhne gehabt und es stehen überall diese Bilder rum von deren Enkelkindern und von deren Söhnen und das ganze Haus, du hast diese abgelaufenen Wege in den Häusern und da ist eine Sofaecke und hier ist das und du gehst so richtig da so durch und stellst dir vor, wie diese Familie da gelebt haben muss, weil die Söhne sind da ja aufgewachsen und so. Und das macht irgendwie was mit einem, ja. Man denkt eben so über dieses Leben, über sein eigenes auch so anders nach. Klar, wenn man so, wie ist das, wie wird das mit meinen Kindern sein? Wo werden die irgendwie diesen Ort finden oder so, ja? Oder warum, die erzählten uns dann halt, ihre Söhne kommen nicht so besonders oft, den zu besuchen. Dann fragt man sich auch, ja, warum? Was ist da passiert und so? Also ich finde das spannend, da so ein bisschen einzutauchen. Das macht eben auch was mit einem selber und mit dem eigenen Blick auf Beziehungen, auch in der eigenen Familie und solche Dinge, die man dann in Frage stellt oder Entwicklung, wie sich da bestimmte Beziehungen entwickelt haben. Warum das so ist, ob das so sein muss, ob man das anders haben möchte. Also ich glaube, da hat sich bei mir einfach wurde da viel getriggert, über das ich dann so nachgedacht habe. Ja? Was die Reise in Bezug auf Pauli für uns gemacht hat, ist eher dieses Loslassen und diese Sichtweise auch darauf. Wenn du hier in Deutschland ein Kind hast, was behindert ist oder beeinträchtigt ist, dann wird ganz viel auf die Defizite geguckt. Ne? Was kann das Kind alles nicht? Also das ist irgendwie immer so die erste Frage. So, ne? Du hast im Kindergarten die Berichte und du hast die Arztbriefe, die immer ganz drastisch klingen und Einschätzungen und so weiter. Und was kann sie, was so? Da wird immer geguckt, was kann das Kind alles nicht? Und du liest teilweise diese Berichte und denkst, da reden die über mein Kind, das kann nicht sein, so komisch. Und das ist ein Stück weit ja auch in Ordnung, weil so werden die Therapien finanziert und so, das muss ja irgendwo alles sein. Aber wir waren eben auch mit diesem Blick so ein bisschen losgegangen. Und
mit diesem deutschen Blick?
Ja, so, ne? Also dieses, was kann sie alles nicht? Was ist alles so? So, und wir waren aber, eigentlich ist unser Mindset nicht so. Wir wollten sie auch nicht in Watte packen, wir wollten, dass sie das Gleiche macht wie ihre Brüder und so. Und wir haben am Anfang zum Beispiel bei den ersten Farmaufenthalten auch immer noch vorher gesagt, ja, auch übrigens, also unsere Tochter, die ist übrigens sehbehindert, die sieht nicht so viel, und ja, hoffentlich ist es kein Problem und so. Das haben wir am Ende überhaupt nicht mehr gemacht, das hat keinen interessiert. Also es war überhaupt nicht Thema und das war so toll, das erleben zu können, dass es auch einfach mal nicht Thema ist so, und dass sie einfach so aufwachsen kann, wie sie das gerne irgendwie möchte in ihren Möglichkeiten.
Sie macht ja auch alles.
Sie macht sowieso alles, ja. Und das hatte eben ganz viel mit Loslassen zu tun. Und auf diesem ersten Farmaufenthalt auch, da sind, also Olli und ich, wir sind dann aufs Feld gegangen zum Arbeiten. Die Kinder sind aber teilweise im Haus geblieben mit den 7 anderen Kindern und alle haben sich irgendwie umeinander gekümmert. Und es war irgendwie auch klar, dass sich irgendwer auch um Pauli kümmert. So. Und das war total wichtig für uns, da loszulassen und diesen Blick eben so ein bisschen dem Perspektivwechsel zu haben. So, ne?
Mhm. Ja, du schreibst auch, Pauli hat uns zwei Dinge ganz besonders gezeigt, die Notwendigkeit zu vertrauen und die loszulassen.
Ja, Genau.
Also das, was du dir auf dem Arm hast tätowieren lassen.
Ja, voll. Also es ist, da erzähle ich auch immer gerne diese Geschichte, dass wenn man hier in Hamburg, gibt es einen ganz tollen Verein, Freunde blinder und sehbehinderter Kinder, der macht die Frühförderung bei so Kindern, wenn man ein Baby hat, was eben mit Sehbehinderung oder blind zur Welt kommt, dann kommen die einmal die Woche und machen diese ganze Förderung. Das sind so spezielle Therapeuten. Und die organisieren eben auch so Familientreffen, wo man dann sich mit anderen Familien trifft, die auch ein Kind haben, was diese Beeinträchtigung hat. Das war toll, weil man kann sich austauschen und man kann darüber sprechen und man kann sich irgendwie, ja, Tipps holen oder was weiß ich. Und ich weiß noch, wie wir am einen dieser Treffen irgendwie da standen und ich mich mit einer Mutter unterhielt und sie meinte, also als wir die Diagnose bekommen haben, haben wir ja ein Jahr lang nur geweint. Aber das kennt ihr ja bestimmt. Und dann habe ich so gedacht, nee, das kenne ich nicht. Und da habe ich dann gemerkt, dass wir irgendwie anders mit diesem Thema umgehen. Ja, dass es uns eben nicht den Boden unter den Füßen weggerissen hat, sondern wir irgendwie eher hoffnungsvoll und vertrauensvoll und voller Zuversicht gesagt haben, ja, die wird auch ihren Weg gehen. So, ne? Der sieht vielleicht anders aus als das, was man sich mal vorgestellt hat, aber die wird den gehen. So. Und das ist so unser Grundgedanke dazu gewesen und das hat sie uns auch auf dieser Reise nochmal mehr gezeigt, dieses Vertrauen, das wird schon gut werden. Ja.
Und ihre beiden älteren Brüder?
Die sind total, die nehmen das ja, also wir haben das eben nicht zu so einem Drama gemacht bei uns in der Familie, ne? Also die Jungs sind davon, glaube ich, von Anfang an nicht wirklich beeinträchtigt gewesen. So. Also,
das eher, also den Eindruck hat man gar nicht, nee, sondern eher so, genau. Eher so, dass die beiden die Kleine auch einfach mitnehmen.
Voll. So, und sie, das ist auch das Gute und das sage ich auch immer. Ich glaube, dass es auch für uns alle hilfreich war, dass sie nicht unser erstes Kind war. Ne? Ich glaube, wenn es das erste Kind ist und man noch viel mehr Kapazitäten hat irgendwie für dieses eine Kind, dann legt man den Fokus da auch viel mehr drauf und ist bestimmt behüteter unterwegs und packt das Kind mehr in Watte. Aber das konnten wir gar nicht, weil dann sind diese beiden Jungs gewesen und die wollten, dass das Leben so weitergeht und haben sehr viel Aufmerksamkeit gefordert. Und deswegen ging das gar nicht so. Und sie nimmt sich eben auch so krass ein Beispiel an denen, weil sie einfach genau alles auch machen will, was die Jungs machen. Und ich erzähle auch immer, wir hatten dieses eine Erlebnis da in Kanada, wo wir in so einem Kletterpark waren, weil die Jungs in den Kletterpark wollten, im Wald. Und sie wollte dann natürlich auch. Und dann haben wir gedacht, ja gut, muss sie es halt ausprobieren. Und haben ihr diesen Kram angezogen und haben sie da angeklinkert. Und dann ist sie da rumgeeiert, über 3 Meter über uns und es hat funktioniert, ne? Also mit Tasten und so weiter und es wackelte zwar alles hier oben und unten, aber sie ist da lang gekraxelt und hat es geliebt und ich dachte immer so, ja, okay, krass, wäre sie jetzt unser erstes Kind, wir wären bestimmt nicht auf die Idee gekommen, mit einem 5-jährigen sehbehinderten Kind in einen Kletterpark zu gehen. So, dadurch, dass ihre Brüder das aber wollten, haben wir es gemacht und da ist mir wieder so aufgefallen, wie sehr man selbst als Eltern limitiert, was man den Kindern zutraut, ne? Also, das auch bei Kindern, die keine Behinderung haben übrigens. Also man limitiert das einfach die ganze Zeit, indem man seine eigenen Ängste oder Sorgen oder Vorstellungen von irgendwas, wie was passiert oder läuft oder geht oder nicht geht, irgendwie auf die projiziert. Und das hat mir das nochmal so sehr die Augen geöffnet, dieses Erlebnis. Ich dachte, ja, nee, eigentlich, warum? Einfach machen. Man muss es sie einfach alles machen lassen.
Du hast vorhin den Verein Blinder und Sehbehinderter Kinder genannt. Die haben euch ja sehr geholfen in der Anfangszeit, gell?
Ja.
Wie wichtig findest du denn solche zivilgesellschaftlichen Strukturen, wenn man in so einer Situation ist? Oder wie wichtig waren die für euch?
Total. Also finde ich, müsste es noch viel mehr geben. Also das ist einfach eine Anlaufstelle zu haben, die irgendwie ein bisschen Ahnung haben. Gerade bei so seltenen Erkrankungen ist das ja echt, du hast natürlich auch jetzt in Hamburg nicht ohne Ende irgendwie blinde und sehbehinderte Kinder oder Familien, die betroffen sind. Ne? Es gibt ja auch einen bundesweiten Verein und so. Da sich irgendwie mal zu treffen und zu merken, okay, also ich bin sowieso großer Fan von so Selbsthilfegruppen, egal was es, welche Erkrankungen oder Probleme es betrifft. So, wenn man sich mit Leuten austauschen kann, denen es ähnlich geht, finde ich das immer total hilfreich. Und ja, es müsste es, wie gesagt, noch mehr geben. Dieser Verein macht diese Treffen, bis die Kinder 6 Jahre alt sind, also bis die in der Schule sind. Und danach ist es irgendwie weniger und das finde ich total schade. Also ich würde das super gerne mehr haben, so. Mhm. Weil wir jetzt auch zum Beispiel bei dem Thema Inklusion, also unsere Tochter geht auf eine ja, normale Schule, ich mag das Wort nicht, aber so ist das, und ist da in der Inklusion. Und wir merken da jetzt aber auch, dass sie eben sich natürlich mit ihren Freundinnen vergleicht, die bestimmte Dinge natürlich einfach besser können. So, also das ist einfach, Lesen strengt sie an, ja, es ist einfach anstrengend, sie ermüdet schneller, sie kann es dementsprechend nicht so schnell lernen. Das ist so Dinge und dann vergleicht sie sich mit ihrer Freundin, die ein wahnsinniger Überflieger ist und ist dann natürlich frustriert. Und da merkt man dann wieder, Inklusion ist schön, aber man muss eben auch manchmal gucken, dass diese Kinder eben auch Kontakt haben zu Kindern, die ähnlich sind wie sie. Also um einfach nochmal zu sehen, guck mal hier, die anderen haben ähnliche Herausforderungen und dass man so ein bisschen die Balance hat zwischen diesen beiden Welten. Wir hatten zum Beispiel, waren wir jetzt im Skiurlaub, sie fährt auch Ski und ist in einer ganz normalen Skigruppe gefahren mit anderen Kindern und das hat sie auch echt gut hingekriegt. Also ich bin ehrlich gesagt absolut erstaunt darüber, wie gut, also Wahnsinn. Und dann war am Ende dieses Skirennen und sie ist, glaube ich, von 7 Kindern irgendwie Vierte geworden oder sowas.
Okay, stark.
Total, aber sie war absolut enttäuscht. So, und wir immer so, ey, so, also eigentlich darfst du dich gar nicht mit denen messen, weil die sehen ja viel mehr. So, und hättest du dich, weißt du, so, das ist eigentlich ungerecht, dass du mit denen, und dann bist du trotzdem Vierte geworden. So, es ist total
krass. Ja, aber ist das also sie macht es ja.
Sie macht es, aber sie will es auch nicht hören. Also sie will das nicht hören. Sie möchte nicht hören, dass sie eigentlich irgendwie, wenn sie. Ja, dass die anderen irgendwie irgendwas besser können und deswegen, das findet sie doof. So. Aber ich habe mich auch schon viel, also mit anderen, ne, das macht dieser Verein eben auch, der lädt dann auch immer erwachsene, blinde Menschen ein oder so. Und das ist toll, dieser Austausch auch von Erwachsenen zu hören, wie war das für euch als Kind und so. Dass man weiß ja nicht, wie man damit umgehen soll. Jetzt sind die alle nicht betroffen, es ist ja nur unser Kind. Und das ist immer toll, also er war für uns toll, uns mit denen zu unterhalten. Und auch da kamen so Geschichten wie, einer erzählte mir zum Beispiel, in Marburg gibt es ja diese ganzen Blindengeschichten und Internat und dann können die der Abi machen und studieren. Das ist alles sehr darauf ausgelegt und der hat dann Abi dort gemacht und hat dann aber gedacht, nö, jetzt möchte ich aber irgendwie normal studieren und ist nach Hamburg gegangen, ganz normale Uni, alles irgendwie so gemacht und ohne irgendwelche anderen blinden oder sie behinderten Menschen und hat das alles durchgezogen und hat dann aber irgendwann festgestellt, nee, irgendwie braucht er auch wieder seine Leute so. Also es ist, glaube ich, diese Mischung, die man dann wirklich irgendwie herstellen muss, dass man aus beiden Welten so ein bisschen was hat, weil es ist jeweils eine Bubble, ne? Also es ist, natürlich ist es, wenn du in einer Förderschule wärst, wo nur sehbehinderte und blinde Kinder sind, dann ist das natürlich irgendwo eine Bubble. Aber so ein bisschen was muss eben aus beiden Welten zusammenkommen.
Du hast neulich auch einen Artikel geschrieben über das Thema Förderschulen.
Ja.
Magst du dazu noch mal was sagen?
Genau, also es ging darum, dass es ist wirklich unfassbar vielschichtig, dieses Thema. Ja, es ging in dem Artikel vor allen Dingen darum, dass Förderschulen eigentlich abgeschafft werden sollten, schon lange. Und dass in Deutschland das Recht auf Inklusion besteht. Und seit 16 Jahren, seit es beschlossen wurde, dass Förderschulen abgeschafft werden, wurden eigentlich keine Förderschulen abgeschafft, sondern es werden neue gebaut. Also es wird eben nicht so richtig umgesetzt, das, was beschlossen wurde. Und man fragt sich halt, woran das liegt. Dann sagt die Politik, das liegt daran, das Elternwahlrecht herrscht, also hier zum Beispiel in Hamburg ist das so, und die Eltern würden sich ja viel dann doch für die Förderschulen entscheiden. Da beißt sich die Katze aber in den Schwanz, weil warum entscheiden sich die Eltern für Förderschulen? Weil die Inklusion eben nicht entsprechend ausgestattet ist. Ja? Also das ist irgendwie das Problem, ja, und das ist schade, weil ich glaube, dass es schon absolut sinnvoll ist, in bestimmten Konstellationen für Inklusion zu sorgen und die Ressourcen, die da in Förderschulen feststecken, wenn man die freimachen würde für Schulen und Inklusion mehr ermöglichen würde, wäre das, glaube ich, für viele ein Vorteil. Es ist, darüber könnten wir jetzt stundenlang sprechen.
Ja, nee, ich möchte nur ganz kurz, müssen wir gar nicht, aber ich möchte nur kurz einwerfen, weil unser Sohn war auf einer inklusiven Kita, also genau. Ist so ein Kind auf einer inklusiven Kita. Und das ist für alle ein Gewinn. Also total.
Ja, und Kita ist aber noch was anderes, weil das Problem ist nämlich in der Schule dann, dass wir einen Bildungsanspruch haben und dass in diesem aktuellen Schulsystem, was hier ist, einfach kein Raum dafür da ist, dass Kinder individuell lernen. Ja, also alle müssen alles zur gleichen Zeit gleich gut können. Das ist ja eigentlich der Anspruch der Schule hier. Dass das nicht abbildbar ist eigentlich überhaupt, auch bei allen gesunden Kindern, ist ja schon mal eine Sache. Wenn dann aber jetzt Kinder hinkommen, die eben anders oder langsamer lernen oder so, ist das überhaupt nicht mehr abbildbar. Also eigentlich müsste ja schon grundsätzlich was im Schulsystem geändert werden, damit Inklusion möglich wäre. So, also das ist schon mal so dem vorweg. Und dann haben wir diesen Bildungsanspruch hier, der dann nicht mehr erfüllt werden kann. Und am Ende fällt es leider halt auf das Kind zurück, was dann eben beeinträchtigt ist, weil es mehr Aufmerksamkeit braucht, die dann der Lehrer irgendwie geben muss. Und der Lehrer kann gar nichts dafür, aber der kriegt nicht mehr Ressourcen, der kriegt nicht mehr Leute an die Hand, der kriegt nicht mehr Zeit oder sowas, sondern muss das alles schaffen. Und dass das da hinkt im System, ist ja irgendwie klar. Dass die Lehrer da nicht dran schuld sind, das ist absolut. Also die machen unfassbare Jobs teilweise, aber die können ja gar nicht besser als das, was geht. So, ne?
Pauli habt ihr jetzt auf einer Montessori-Schule gerade.
Mhm. Und das ist eigentlich toll, aber man muss es wirklich auch, ich will das auch überhaupt nicht pauschalisieren, man muss das wirklich von Kind zu Kind auch gucken. Also es ist ja auch bei gesunden Kindern so, dass sie unterschiedliche Ansprüche haben oder lernen können oder was weiß ich. Und auch da jetzt ist es so, ich habe das gemacht tatsächlich, weil ich gesehen habe, was an den Regelschulen hier in Hamburg, an den Grundschulen mit meinen Söhnen so los war. Und ich habe da Pauli nicht gesehen. Also ich habe gesagt, da geht die irgendwie, fällt die durchs Raster, weil die ist auch keine, die dann auf sich aufmerksam macht, wenn sie Hilfe braucht. So, ne? Das ist dann, die würde da so durchrutschen. So. Und das ist so ein bisschen das Problem. Die Montessori-Schule ist jetzt sehr klein und familiär und da passt es besser. Aber auch jetzt merken wir bei ihr, dass sie eben, wie gesagt, sich da vergleicht mit ihren Leuten und es auch mal ganz gut ist, wenn sie mal Kinder trifft, die eben so sind wie sie.
Das leuchtet total ein.
Ja, genau.
Du hast im Vorgespräch mal gesagt, es gibt in Deutschland diesen Blick auf dieses Defizitäre bei den Kindern, mit dem ihr auch losgereist seid, den ihr selber auch hattet so ein bisschen, vielleicht auch gespeist durch die Reaktion eures Umfelds auf eure Situation, den ihr dann während der Reise ein bisschen abgelegt habt. Und du hast das Wort Superkräfte genutzt, als wir im Vorgespräch sind. Also, dass du halt, ja, wirklich, du hast gesagt, es gibt in Deutschland nicht so diesen Blick auf Superkräfte, sondern den Blick auf Defizitäres und nicht auf die Superkräfte.
Ja, total.
So, als ich dein Buch gelesen habe, zum Beispiel als auch vorhin dieser Verweis auf Mendocino mit dieser Nebelwand, ja, das war jetzt auch nicht gemeint als eine Analogie auf jetzt Paulis Leben oder so, gar nicht, sondern im Gegenteil. Eher so, Pauli macht einen total furchtlosen Eindruck, so wie du sie beschreibst, so wie die durchs Leben geht, dass sie Fahrrad fährt, dass sie in 3 Meter Höhe klettert, obgleich sie den Boden nicht sehen kann, die springt ins Wasser, die lebt, also ihr lasst sie ja auch, ihr gebt ihr diesen Freiraum und dadurch ist sie ja quasi diese gelebte Angstfreiheit in gewisser Weise. Sie hatte auch einmal so einen kleinen, in Anführungszeichen, Unfall. Ja, aber der ist ja nicht, okay, die ist da so in Heuballen gefallen und irgendwie musste da raus. Ja, genau, eben.
Ja, gehört halt dazu, ne? Also ist, aber da sind natürlich.
Aber auch diese Reaktion ist nicht selbstverständlich.
Das stimmt, ich glaube, aber das ist wirklich 50-50. Also erstens haben wir Glück gehabt mit ihr. Es gibt auch einfach Kinder, die anders sind vom Charakter her und da ist sie einfach nicht. Sie ist einfach so ein Kind. Und auf der anderen Seite hat das bestimmt auch was mit unserer Einstellung zu tun. Ja, glaube ich auch. Es gibt natürlich wahnsinnig ängstliche Eltern, die alles in Warte packen, was da ist und so. Also ich würde behaupten, es ist ein Zusammenspiel aus unserer Haltung und ihrem Charakter. Aber ja, die defizitäre Haltung hier. Ich glaube, die Superkräfte, ich finde das vor allen Dingen auch in Bezug auf so Neurodivergenz und so. Ne? Also die ganzen Menschen, die irgendwie ADHS haben oder Autismus oder irgendwas auf diesem ganzen Spektrum, was ja auch alles höchst individuell ist. Ich finde, das passt ja hier nicht so ins Schulsystem. Ne? Und das sieht man in, also wir haben uns ja Schulen auf der ganzen Welt angeguckt und wir haben irgendwie geguckt, schauen wir mal, ob es uns irgendwo anders besser gefällt. Und wir haben eben ein Kind neben diesem Kind, was an Inklusion gehört, eben auch ein Kind, was nicht so gut sonst ins deutsche Schulsystem hier passt, aufgrund dieser Tatsachen. Und wenn man sich dann mal Schulen im Ausland anguckt oder alternative progressive Schulen, dann sieht man einfach, dass es auch anders geht. Also es muss nicht so sein wie hier. Und es gibt eben Schulen, die gucken nicht so sehr nach den Schwächen der Menschen, der Kinder, sondern eben nach den Stärken. Und das würde ich mir auch hier so wünschen, dass man, oder überhaupt vom Schulsystem wünschen, dass man schaut relativ früh, was sind eigentlich die Stärken der Kinder und die dann weiter fördert und die Schwächen nicht vernachlässigt, aber jedenfalls nicht mehr Fokus drauf legt. Was ist denn hier, wenn hier jemand schlecht in Mathe ist, passiert ja nicht, dass wir das vernachlässigen, sondern dann passiert Nachhilfe. So, das heißt, man hat noch mehr Unterricht in dem Fach, wo man eigentlich nicht so gut drin ist. Anstatt die Fächer zu fördern, in denen man schon gut ist, um darin eben noch besser zu werden. Das ist eher so mein Ansatz, den ich mir wünschen würde. Und der, wie gesagt, auch in anderen Ländern ja auch stattfindet. Wir haben das hier ja auch teilweise schon in so Reformschulen oder sowas, das dann ausgeglichen werden kann, ne, mit Punkten und okay, wenn man in dem Fach nicht so gut ist, dann so. Aber dieses Mathe-Thema zum Beispiel, das zieht sich ja immer noch bis zum Abitur und jeder muss es bis zum Erbrechen irgendwie haben. Und keiner weiß eigentlich, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Also, dass man Grundrechenarten können muss und so, das ist mir alles klar. Aber ab einem bestimmten Punkt braucht man das ja nicht mehr. Und wenn man es später braucht, dann kann man das sich heutzutage ja wunderbar aneignen. Also das ist ja so ein bisschen, ja, das Problem. Und wir sind ja am Ende auf Bali gelandet da, vor allen Dingen wegen der Schule.
Nochmal ein zweites Jahr.
Genau, ein zweites Auslandsjahr gemacht und haben wirklich ja, uns aber wirklich wegen der Schule für Bali entschieden und nicht wegen Bali und sind da auf dieser internationalen Schule eben mit unseren Kindern gewesen, die den Blick eben so ein bisschen mehr so hat, ne? Und das hat ganz gut getan. Also zumindest den meisten unserer Kinder. Zwei Drittel.
Zwei Drittel, immerhin.
Ja, das ist eben auch so eine Erkenntnis, ne? Wenn man drei sehr unterschiedliche Kinder hat. Ja, es passt halt nicht immer alles für jeden, genau.
Ihr seid dann am Ende ja auch wieder hergekommen. Mm.
Ja, also unserem ältesten Sohn hat es tatsächlich dort gar nicht gefallen und der war dann auch in der Pubertät und hat sich da sehr schwer getan mit und sehr, sehr deutlich gemacht, dass das nicht sein Ort ist, wo er bleiben möchte. Und dann kam unsere Trennung noch dazu und dann haben wir gesagt, okay, das macht irgendwie nicht wirklich Sinn, wenn wir jetzt irgendwie als Familie so quer über die Welt verteilt sind. Also ich finde, innerhalb von Europa oder Deutschland kann man sich vielleicht aufteilen, aber so… Ja, Bali, Deutschland Hamburg ist schon echt eine Distanz. Kann man nicht
im
mal eben so.
Ja, genau.
Das ist dann eben so. Und deswegen haben wir uns entschieden, das dann wieder ja, hierher zurückzukehren. Und ja.
Und wie fühlt sich das an?
Also ich war am Anfang total, also auch jetzt noch, also es ist so ein bisschen wie bei Oh, wie schön ist Panama. Ne? Also wenn man erstmal ein bisschen weg ist und über den Tellerrand geschaut hat und seine Erfahrung gemacht hat und gewachsen ist an den ganzen Herausforderungen, die so unterwegs aufgetaucht sind, dann kommt man natürlich ganz anders zurück. So, und weiß die Dinge auch wieder zu schätzen. Also ich war wirklich müde von dem Leben, in dem wir gelebt hatten vorher. Und hatte mich jetzt aber auch wieder gefreut, zurückzukehren. So, und weiß die Dinge zu schätzen und bin hier… Doch, bin ja eigentlich glücklich. Nein, doch, also, ja.
Das ist eigentlich streichend.
Wie gesagt, also das ist jetzt gerade, jetzt ist es so und das ist total in Ordnung. Ob es irgendwann nochmal wieder anders wird, weiß ich nicht, aber das ist okay.
Ja, das ist ganz spannend. Du schreibst im Buch gegen Ende tatsächlich auch über das Hin- und Hergerissensein zwischen den Zeiten.
Ja.
So, dass man halt erstmal sich wegträumt. Also, dass ihr hier gelebt habt und dann habt ihr euch irgendwie wohin geträumt und immer davon geträumt, ach, eigentlich müsste man doch nochmal irgendwie die Welt sehen. Eigentlich müssten wir ihr doch mal die Welt zeigen. Dann fühlt sich das in der Realität teilweise völlig anders an.
Ja.
Und im Rückblick ist es dann trotzdem wieder ein Traum.
Mhm, richtig. Ja.
Und dann, ja, und dann, warte mal, ich such mal ganz kurz hier. Ich such das mal kurz.
Das stimmt schon.
Ja. Ich lese es mal kurz vor, zumindest zum Teil hier. Hier, mit dem fancy Oldschool Camper durch Kanada cruisen, rückblickend ein Traum. Im Augenblick selbst, Nebelwände und sich um den besten Sitzplatz streitende Kinder. Mittagessen auf dem Malibu Pier in Kalifornien, rückblickend ein Bucketlist-Moment. Im Augenblick selbst, verzweifelte Parkplatzsuche und über das Essen nörgelnde Kinder. Was hilft? Im Augenblick selbst Bewusstsein schaffen für genau das. Präsent sein, die Situation akzeptieren mit dem Wissen, dass es rückblickend gut gewesen sein wird.
Ja.
Und danach kommt nämlich auch der Satz hier, Pauli hat uns zwei Dinge ganz besonders gezeigt. Die Notwendigkeit zu vertrauen und die loszulassen.
Witzig. Ja. Gut, schön, dass du mir das nochmal vorliest.
Ja,
stimmt, das habe ich immer. Ja, voll, aber das ist echt so, man muss sich diese Sachen auch immer wieder raufschaufeln, ne? Dieses Ganze, was man sich da so überlegt hat, über das eigene Leben. Es ist genau so, es ist wirklich so. Ich wollte ja auch ganz bewusst diese romantische Vorstellung von irgendwie Weltreise mit Kindern und so, ne? Das ist ja was, was so, es klingt ja erstmal auch toll. Ich beschreibe bei dem Buch ganz authentisch und realistisch und ernsthaft und witzig aber auch, was es eigentlich denn wirklich bedeutet. Und darum geht es mir auch. Ja, ich verschönere da nichts und so, sondern erzähle halt, was das mit uns gemacht hat und dass es natürlich auch herausfordernd und anstrengend war. So. Und trotzdem ist im Nachhinein natürlich, bleibt natürlich das irgendwie hängen, was daran besonders war. Und das ist eben schön und das stimmt. Das sollte man sich in dem Moment öfter mal auf die Festplatte holen, dass das, was gerade passiert, im Rückblick dann gut sein wird, ja.
Cool. Jetzt komme ich dann auch schon zu meiner Abschlussfrage. Ja. Wenn du heute nochmal 20 wärst, also heute 2026, welchen Rat würdest du dir geben?
Ich würde mir sagen, dass ich viel mehr kann, als ich denke. Und dass ich mir nichts anderes sagen lassen soll als das.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das war Josephine Gauck, Autorin des Buches Mal gucken, wie unsere Tochter uns half, die Welt mit neuen Augen zu sehen. Für Fine ist Hoffnung das Gegenteil von Angst. Vertrauen, Zuversicht und Hoffnung gehören für sie zusammen. Kurz nach Paulis Geburt hat sich Fine das Wort Vertrauen in Blindenschrift auf den Arm tätowieren lassen und spätestens auf der Reise, schreibt sie, habe Pauli sie gelehrt, zu vertrauen und loszulassen. Weg von dem defizitorientierten Blick, den sie in Deutschland immer als solchen empfand, hin zu einem, das wird schon alles gut. Auf der Weltreise hatte Pauli genauso wie ihre beiden Brüder die Freiheit, sich als ganz normales Kind frei zu entfalten. Völlig ungeachtet dessen, was sie nun vermeintlich alles können sollte oder auch nicht. Sie kann offenbar sehr viel mehr und ist sehr viel mutiger, als einige Menschen ihr zugetraut hätten. Ihre Brüder haben daran offenbar einen großen Anteil. Ich fand es sehr spannend zu lesen, welche Wirkung die Gastfreundschaft und das Vertrauen, das die Hauseigentümer Fine und ihrer Familie haben zuteilkommen lassen, auf Fine hatten. Fine selbst ist ja in der DDR geboren. Mitglieder ihrer Familie waren bespitzelt worden. Ihr Großvater war nach der Wende der erste Bundesbeauftragte für die Stasi-Akten und die der sogenannten Gauck-Behörde, zumindest umgangssprachlich seinen und nun ja auch wieder Fines Namen. Die Sache mit dem Vertrauen sei nun mal Familienthema, sagt Fine. Und die Offenheit ihrer Gastgeber habe einen Teil in ihr geheilt, von dem sie nicht wusste, dass er geheilt werden musste. Und da schließt sich dann wieder der Kreis zu dem Zitat ihres Großvaters, mit dem Fine ihr Buch beginnt. Wir können Angst nicht aus der Welt vertreiben, aber Gott und Menschen sei Dank, sie bleibt nicht unsere Herrin. Weit wird das Land, wenn Menschen das glauben, und ruhig unser ängstliches Herz. Das Zitat begleitet Fine, seit sie 15 ist. Ich finde, das passt. Der Blick in die Zukunft umfasst das Große und das Kleine. Und einem ängstlichen Herz fällt es nun mal schwer, sich frei zu entfalten. Insbesondere in der heutigen, extrem unruhigen Zeit, in der viele von uns, ich zähle mich da jedenfalls zu, damit hadern, wie wir unseren Kindern trotz allem ein möglichst entspanntes, glückliches und noch lange friedliches Leben bescheren können, bedarf es, glaube ich, einer bewussten Entscheidung dafür, dennoch zu vertrauen und anderen Menschen offen und freundlich zu begegnen. Es braucht nicht immer die großen Gesten. Manchmal reicht schon Gastfreundschaft, um etwas aufzulösen. Danke, dass ihr bei der heutigen Folge von Hope Punk mit dabei wart, einem Podcast über die Kraft der Hoffnung im Angesicht von Herausforderungen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann schickt diese gerne an maite@hopepunk.eu. Ich bin Maite Schomburg und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.